Tatsächlich spielen die Hormone für die Gesundheit der Frau eine große Rolle, während Männer immer schon ein höheres Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall mit sich tragen, das kontinuierlich ansteigt, durch das Alter auch, ist es bei Frauen in der Menopause dann abrupt erhöht. Sie schließen dann an das erhöhte Risiko für Männer für Herzinfarkt und Schlaganfall. Und das muss man einfach im Kopf behalten, dass Frauen dann halt nicht mehr so geschützt sind durch den vorherigen Hormonstatus.
Dr. Matthias Riedel, gesünder Leben mit dem aus dem TV bekannten Ernährungsdoc und Elisabeth Jessen.
Mich hat kürzlich in Andalusien am Flughafen eine Frau angesprochen und sagte, Sie sind doch die Frau Jessen, die den Podcast macht. Und ich sagte, ja, stimmt. War ganz freundlich und dann hat sie gesagt, oh, könnt ihr nicht endlich mal was über Wechseljahre machen? Dann gesagt, ja, da sind Sie nicht die Erste, die sich das wünscht. Und wir haben das sowieso schon ganz lange vor, denn wir sind viele, die das kennen, dass man plötzlich Schweißausbrüche hat, dass einem im Winter immer wahnsinnig warm ist und im Sommer sowieso, dass man nachts verschwitzt aufsteht, und sich umziehen muss. Ja, und wir sind nicht nur Frauen, wir sind auch Männer, die darunter leiden. Und genau deshalb reden wir heute über Wechseljahre. Ich bin Elisabeth Jessen und begrüße ganz herzlich Dr. Matthias Riedel bei mir im Studio.
Ja, moin Elisabeth. Ja.
Der Ernährungsdoc, er ist ärztlicher Direktor des Medicum Hamburg, er ist Geschäftsführer der MyFoodDoctor-App und außerdem Chefredakteur der Zeitschrift Ist dich gesund? Und das Thema Wechseljahre ist eben keins nur für Frauen, richtig?
Richtig. Männer und Frauen wechseln, ja. Oder bei Männern ist es bloß leider was heißt leider? Es ist, so ist es eben. Es ist ein schleichender Prozess. Und deshalb wird es bei Männern nicht so abrupt auftreten. Bei Frauen ist es relativ abrupt. Das macht es einmal deutlich spürbar. Und es markiert auch etwas, was bei Männern ja nicht so ist, ne? Die werden so ganz schleichend älter und kommen in hormonelle Änderungen. Das geht jedes Jahr bei Männern so 1% weniger Testosteronproduktion. Da merkt man den Unterschied von letzten und diesem Jahr nicht. Bei Frauen ist aber der Rückgang von der Östrogen- und Progesteronproduktion spürbar und relativ zügig. Das markiert so ein Ende. Und das macht auch psychologisch was, ja, weil, also jetzt bin ich nicht mehr fruchtbar. Ja, ist jetzt, hat man sowieso nicht vorgehabt, aber es ist Teil des Selbstverständnisses
Klar.
einer Frau. Wenn Männer jetzt einen Übergang hätten, abrupt, jetzt bin ich fruchtbar und im nächsten Jahr nicht mehr, dann würde es mit den Männern auch was machen, von ihrem Selbstverständnis her, obwohl sie gar nicht Vater werden wollen. Ja, aber so
Nicht
sind.
jeder ist Louis Trenker,
Ja.
der hat ja mit 90, glaube ich, noch gesagt,
Genau.
er zeugt Kinder und ich weiß nicht, ob er
Ja.
es auch gemacht hat, aber da ist er ja nicht der einzige Mann, der noch
Genau.
sehr
Ja.
viril ist in dem Alter.
Richtig. Also, aber das sind bei Männern ist es halt kein klarer Zeitpunkt, sondern es ist eine kontinuierliche Abbauphase. Und bei Frauen ist das in gewisser Weise, wird es auch in der Gesellschaft wahrgenommen als eine Veränderung des Weiblichen. Gerade auch wir in der westlichen Welt sehen ja diese Veränderung des Weiblichen auch mehr im Sinne von weniger weiblich, was ja nicht stimmt. In Asien sieht man das nicht so. Da hat die Frau in der Menopause nicht diesen ja, gesellschaftlichen abrupten Wechsel. Dort sieht man das eher so, sie hat jetzt halt nicht mehr diese Pflichten. Und in diesen Ländern sind halt ältere Frauen auch mit einem höheren Ansehen bedacht. Und das ist in vielen Ländern, die so ein bisschen anders strukturiert sind, so bei uns ist das halt nicht so. Na, wir haben so diesen Jugendwahn und da kommt jetzt auch noch die Menopause. Meine Güte, muss das sein? Ja, und das bleibt halt am Ende auch nicht ohne Folgen. Bei Männern ist das schleichend. Also, ja. Und auch nicht so krass.
Ja, wobei die würden es ja nie so bezeichnen, aber
Nein.
ich weiß es schon auch so von meinem eigenen Mann, dass da auch gewisse Stimmungsschwankungen, also es hat ja auch immer, das Leben ist ja so in Wellen und so in der Hochphase, wenn die
Ja.
Kinder klein sind, dann ist man im Job erfolgreich
Klar.
und dann gibt es auch mal vielleicht eine Delle
Ja.
und dann ist das eben auch nicht spürbar. Und als Frau muss man das, als Ehefrau muss man das halt puffern. Andersrum genauso. Ja. Es gibt ja viele Frauen, die in den Wechseljahren ziemlich unausstehlich werden. Man muss immer puffern, aber dafür ist man auch da, dass man die Launen des anderen auch mal ein bisschen abfedern kann.
Richtig. Also und nicht jeder hat halt Beschwerden, die sind bei jedem auch ein bisschen anders.
So ist es.
Manche Männer haben keine oder kaum Beschwerden, andere wiederum
mehr. Es gibt auch Frauen, die völlig klaglos durch die Wechseljahre gehen und die denken, wieso, was hat sie denn oder was, wovon redet die? Nun ist Wechseljahre aber ein Thema geworden, die letzten Jahre, was ja gesellschaftsfähig ist. Man kann darüber reden, es gibt Bücher. Es ist trotzdem nicht schön.
Nee.
Also man kann es nicht schön reden, finde ich, weil es ist einfach mühsam, wenn man halt irgendwie in Schweiß ausbricht, obwohl gar nichts ist.
Ja.
Also und wenn einen schon manche Gedanken, weil irgendwas gerade schwierig ist, wenn Gedanken schaffen, einen in Schweiß ausbrechen zu lassen, wenn ich irgendwo ein Problem sehe, irgendwo am Horizont, aber es ist kein Drama.
Nein, es ist kein Drama.
Es ist kein Drama und es gehört dazu. Und die Alternative wäre immer, dass man nicht so alt wird. Also das ist eben keine Alternative, deswegen ist es halt so. Aber trotzdem wollen wir der Sache ja noch ein bisschen Grund gehen. Also Männer, hast du gesagt, die haben die psychologische oder psychische Komponente weniger stark als Frauen, weil ihre Manneskraft ja zwar etwas schwindet, aber ihre Fortpflanzungsfähigkeit ja in der Regel erhalten bleibt.
Ja, die vermindert sich auch drastisch.
Ja, aber nicht so wie bei der Frau. Ja. Das ist natürlich ein Punkt, aber die körperlichen Auswirkungen sind bei Frauen halt trotzdem in der Regel stärker, wenn sie welche haben.
Richtig. Und tatsächlich spielen die Hormone für die Gesundheit der Frau eine große Rolle, während Männer immer schon ein höheres Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall mit sich tragen, das kontinuierlich ansteigt, durch das Alter auch, ist es bei Frauen in der Menopause dann abrupt erhöht. Sie schließen dann an das erhöhte Risiko für Männer für Herzinfarkt und Schlaganfall. Und das muss man einfach im Kopf behalten, dass Frauen dann halt nicht mehr so geschützt sind durch den vorherigen Hormonstatus. Mhm. Das Risiko steigt für Knochenentkalkung, das Risiko steigt für einen vermehrten Fettaufbau, auch im Bauchbereich. Ja. Wenn man vorher Fehler machen konnte in der Ernährung, dann sind sie nach der Menopause deutlicher spürbar. Und das ist dann auch einer der Gründe, weshalb die Gewichtszunahme dann lästig wird, auch gerade um den Bauchbereich. Und das sind die Dinge, die halt im Körper passieren. Auch die Insulinsensitivität kann abnehmen, unter anderem auch durch die Gewichtszunahme. An das, was du auch noch genannt hattest, Schlafstörungen, Hitzewallungen, das kommt natürlich dazu und Stimmungsschwankungen. Aber das markiert halt diese Änderung. Und das erhöht auch das Krankheitsrisiko für die Frau in der oder nach der Menopause.
Der Zeitraum ist aber sehr lang, in dem sich Wechseljahre ankündigen und bis sie beendet sind.
Ja.
Das geht von wann los? 40 früher?
Ja, später? Also manche sehr früh, ja.
Und also durchaus schon mit 40? Durchaus schon mit 40 Jahren?
Ja, durchaus schon.
Wo manche Frauen ja ihr erstes Kind erst kriegen inzwischen.
Ja, das kann auch sehr, sehr extrem früh mal passieren. Mhm. Das kann durchaus passieren. Wir sehen, dass die Frauen in Asien in den Studien im Verhältnis zu der westlichen Welt, also zu den westlichen europäischen Industrienationen, weniger Beschwerden haben. Man führt das einmal auf die andere Sichtweise auf die Menopause gesellschaftlich zurück und natürlich die andere Art der Ernährung.
Was wir ja unbedingt noch natürlich jetzt ausführlich erläutern wollen.
Genau. Und das deutet dann darauf hin, dass wir zumindest ein Teil der Menopausebeschwerden durch die richtige Ernährung und Verhaltensweisen abmildern können.
Mhm. Okay. Also eine Methode, die mit Ernährung gar nichts zu tun hat, ist halt das Tragen von Strickjacken. Die kann man nämlich jederzeit ausziehen und wieder anziehen und macht sich nicht immer die Frisur kaputt, wenn man den Pulli über den...
Guter Tipp. Gerade wenn man geschminkt ist.
Kennt jede Frau, glaube ich. Und falls sie es noch nicht kennt, kennt sie es jetzt. Das hilft schon mal sehr. Aber natürlich ist jetzt interessant, wie kann ich denn mit Ernährung beeinflussen, ja, ohne jeden Tag asiatisch essen zu wollen zu müssen? Ja.
Also einmal verändert sich das Bedürfnis des Körpers für bestimmte Nahrungsverhältnisse. Mhm. Und auf der anderen Seite geht es auch darum, das wollen wir ja auch beleuchten, mit welchen Lebensmitteln kann man die Beschwerden möglicherweise verringern. Auch das ist ganz unterschiedlich. Also wichtig ist, dass man sich pflanzenbasiert, mediterran ernährt. Also jetzt tatsächlich wirklich mit den 500 Gramm Gemüse, abwechslungsreich mit dabei, auch mit Hülsenfrüchten. Die Eiweißaufnahme wird im Alter etwas schwieriger und der Eiweißbedarf etwas höher. Und eine etwas erhöhte Eiweißaufnahme bis so 1,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht bis 1,5 hat mehrere positive Effekte. Einmal ist man besser satt, nimmt leichter ab, verhindert ein bauchbetontes Übergewicht und es wirkt einem möglicherweise höheren Diabetesrisiko entgegen und ist auch für den Muskelerhalt total wichtig. Der sinkt bei Frauen wie bei Männern nach den 20ern kontinuierlich ab, wenn man nicht kräftig dagegen anarbeitet. Und kräftig dagegen anarbeitet, das heißt einfach Kraftsport, und spätestens in der Menopause ist es empfehlenswert für die Frau, Kraftsport zu machen. Und das auch mit ausreichender Eiweißzufuhr zu flankieren. Und dann kann man die Auswirkungen auf die Knochen und auf das Gewicht deutlich abmildern. Das ist wichtig. Eins muss man nochmal sagen, Calcium, Vitamin D, auch das ist wichtig. Vitamin D wird mit der Menopause noch wichtiger. Spätestens jetzt sollte die Frau sich, aber auch der Mann mit diesen mittleren Jahren, sollte man den Vitamin-D-Spiegel messen lassen, ja, und dann entsprechend substituieren.
Ich glaube, für Frauen wird ja auch die Osteoporose-Untersuchung empfohlen,
ja,
in der Menopause,
um unbedingt
zu schauen,
ob ein erhöhter
Bedarf eben da ist.
Und wenn das so ist, dass man zum Osteoporose neigt, dann kommt man an Kraftsport nicht mehr vorbei. Mhm. Damit kann man das gut ausbalancieren. Mhm. Was wichtig ist tatsächlich, ist zu Alkohol und Zucker eine geänderte Einstellung zu bekommen. Der Alkohol insbesondere, ist halt ein Brustkrebsrisiko, das muss man sagen. Auch für Frauen, die Kinder bekommen haben, ist das Risiko ja geringer, Brustkrebs zu kriegen. Aber mit Alkohol kann man es erhöhen. Und Alkohol erhöht auch das Risiko für Herzrhythmusstörungen. Herzrhythmusstörungen und Brustkrebs beispielsweise werden deutlich gefördert durch Alkohol. Muss man sich fragen, muss es so viel sein wie damals in der Jugend? Es ist noch gut, das zu reduzieren. Und halt Zucker. Ja, es setzt einfach viel besser an, der Zucker. Und dann kommen wir zum großen Bereich von Soja, Hülsenfrüchten. Wirkt gegen all diese zivilisatorischen Belastungen entgegen. Und der Sojakonsum ist auch für die Menopausefrau gut und wichtig, um Beschwerden zu vermindern. Das ist derzeit so. Und Männer, das ist ganz wichtig, brauchen nicht Angst zu haben, dass sie damit weiblicher werden. Männer werden weiblicher durch eine Abnahme des Testosterons. Und dieses Testosteron führt dann halt auch zum Muskelschwund und auch zu einer vermehrten Fetteinlagerung, aber auch zu vermehrter Depressivität. Also Männer brauchen für ihre Gesundheit, auch die psychische Gesundheit, tatsächlich ein Level an Testosteron. Und muss man den Männern dann auch nochmal regelmäßiges Krafttraining nahelegen, weil das steigert die Testosteronproduktion und stabilisiert auch die Psyche. Ja.
Gelten denn diese Ernährungsempfehlungen auch für Männer, die du gerade für Frauen genannt hast?
Das würde ich genauso.
Also und jetzt, auch die Empfehlung, was Alkohol betrifft?
Ja, auch das. Nun haben Männer selten Brustkrebs, sie können Brustkrebs kriegen. Wenn sie Brustkrebs kriegen, dann ist es für sie tödlich, aber keiner dran denkt. Aber es ist sehr, sehr selten. Aber trotzdem, Männer kriegen auch von Alkohol andere Krebsarten. Und es ist ja halt nicht nur der Brustkrebs, der dadurch gefördert wird. Also auch Magen-Darm-Krebsarten und andere. Die Krebswahrscheinlichkeit steigt einfach.
Und mit viel Bier bauen sie natürlich einen Bierbauch auf.
So, ja. Also das Verhältnis zum Alkohol sollte überprüft werden. Alkohol und Bier ist auch viel Energie, hohe Energiezufuhr. Das muss man im Blick behalten. Und und das steigende Gewicht, was bei den Männern kontinuierlich kommt und bei Frauen dann eher abrupter. Wenn wir uns die beiden Geschlechter im Alter angucken, muss man sagen, aber liebe Männer, ihr seid die Dickeren. Ihr seid dicker als die Frauen, obwohl die Frauen es sehr viel schwieriger hatten mit den Schwangerschaften und diesen hormonellen Umstellungen, weil bei Männern geht es fließend, die gewöhnen sich daran, immer dicker zu werden. Und bei Frauen ist es halt dann noch ein plötzlicher Umschwung und Frauen tun da mehr.
Ja? Aber kann ich denn gegen, ich meine, ich kenne auch viele Frauen, die dann irgendwie so ein Bäuchlein kriegen und rundere Hüften. Bin da auch nicht ganz gefeit vor, aber kann ich dem denn irgendwie schon vorbeugen sozusagen, bevor?
Ja.
Also bevor ich in die Menopause komme oder, weil es trifft ja wirklich viele, viele Frauen klagen, die immer ihr Leben lang schlank waren und plötzlich legen sie zu.
Ja, das, was ich gerade gesagt habe an Bewegung und Ernährung, das ist die Empfehlung, wo ich sagen würde, jetzt ist es spätestens Zeit, darüber nachzudenken, aber je früher die Frauen das machen, desto klagloser kommen sie da durch und desto weniger werden sie diesen Umschwung merken, weil sie sich Zeit schon dran hatten, in einer Zeit, wo das viel schneller und besser wirkt, das solche Verhaltensweisen einzutrainieren und nicht dann anfangen, wenn die Menopause kommt oder wenn der Mann älter wird, sich über dies und das Gedanken zu machen, um dann ist es immer schwerer, neue Verhaltensweisen einzuüben. Aber es ist schon mal wichtig zu verstehen, das ist bei Verhaltensweisen ja immer ganz wichtig, was wirkt. Was mache ich falsch? Und hier bietet sich auch einmal an, mal so Bilanz zu ziehen. Ich meine, machen die meisten Menschen sowieso ab Mitte 40. Ja, genau. Dann überlegen sie, wie weit bin ich gekommen beruflich? Gucken sich den Partner nochmal kritisch an.
Sagen, den sortiere ich aus oder auch nicht?
Und überlegen, ob es jetzt vielleicht nochmal zahlt, ist jetzt oder nie. Ja? Genau. Da gehen ja auch viele Ehen kaputt. Auch wenn die Kinder so 13, 14, 15 sind und ihre eigenen Liebschaften nach Hause bringen. Aber das so, und jetzt ist der Zeitpunkt, einmal zu gucken, was mache ich, wie viel Eiweiß nehme ich zu mir, habe ich ein Problem mit dem Snacken, mit dem Kohlenhydraten, mit dem Zucker und tatsächlich, wäre mal ein Zeitpunkt, einmal die MyFoodDoctor-App runterzuladen, um mal Bilanz zu ziehen, mal zu gucken, was treibe ich da eigentlich, um ganz genau fein justiert das Ganze zu verändern. Die MyFoodDoctor-App wird ja auch von den gesetzlichen Krankenkassen erstattet in Deutschland, muss man sagen. Mhm. Die österreichischen Krankenkassen haben noch nicht reagiert. Das ist das Tolle, wir haben da drin auch noch gleichzeitig so einen Kurs. Ja? Mhm. Und in diesem Kurs wird man zum Ernährungsprofi ausgebildet. Und hier geht es eben nicht nur um Kalorienzählerei, was eben die meisten Apps machen, sondern hier geht es tatsächlich darum, kriege ich das, was ich brauche? Habe ich den richtigen Ernährungsrhythmus? Stimmen die Relationen für mein Alter und meinen Gesundheitszustand? Und das ist quasi eine richtige Analyse und ein Coaching. Das wäre jetzt spätestens Zeit, mal darüber nachzudenken.
Was hältst du von Hormonersatztherapie? Die hat ja auch in der öffentlichen Wahrnehmung und auch bei den medizinischen Experten immer so eine Berg- und Talfahrt.
Ja, so wird so kontrovers diskutiert.
Ja, genau. Aber weniger kontrovers als früher.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Also es ist kein Lifestyle-Produkt, wie man vermuten könnte. Und es kann die Symptomatik deutlich abmildern, Knochengesundheit fördern. Es gibt auch die Möglichkeit, bioidentische Hormone zu verordnen. Und das ist aber immer eine individuelle Abwägung, die man mit dem Gynäkologen oder dem endokrinologischen Gynäkologen machen muss. Besondere Vorsicht halt bei bei hormonsensiblen Krebsarten, wie zum Beispiel bei hormonsensiblen Mammakarzinom, aber auch bei Lebererkrankungen oder bei einer Blutungsneigung, da muss man das genau abwägen. Aber Das kann man machen. Mhm. Ja. Das ist eine ganz, ganz individuelle Frage, aber Lebensweise, Ernährung bleibt Basis.
Genau. Ich habe das aber auch mal gemacht, weil ich einfach so schlecht geschlafen habe und dann hat das doch sehr, sehr geholfen.
Ja, ja.
Darf man aber nicht mehr Auto fahren dann, nachdem man das eingenommen hat abends. Man würde einschlafen.
Ging's dir?
Ja. Ja, also das
warst
war die
du so
Empfehlung.
Relaxed?
Naja, weiß ich nicht. Habe ich so nicht gespürt. Aber das war die dringende Empfehlung. Auf gar keinen Fall, wenn man so ein Gelbkörperhormon eingenommen hat, muss man noch so eine Östrogen.
Und du hast es richtig gemerkt auch?
Nein, ich habe es nicht gemerkt. Nicht, okay. Ich hab nur gemerkt, dass ich wieder durchschlafe.
Ja, ja.
Und nicht irgendwie nachts völlig. Ja, das kennen leider viele. Es ist ja immer alles, es kommt alles in Wellen, es kommt und geht. Und das, finde ich, ist das Beruhigende. Es bleibt nie alles immer schlimm.
Ja, also klar, das, wer richtig darunter leidet, der sollte nicht zögern, das mit dem Gynäkologen einmal zu besprechen. Das sehe ich ganz genauso. Da haben wir die Möglichkeiten und da soll man sich helfen lassen.
Ja. Aber es ist interessant, du hast ja vorhin gesagt, bei Männern baut sich auch das Testosteron ab, wird immer weniger. Es gibt ja Männer, die total weibisch aussehen, irgendwie so Paul McCartney zum Beispiel oder einer der für mich immer ein Inbegriff auch des männlichen Rabauken war, Campino, der hat auch ein weibliches Gesicht gekriegt.
Ja.
Warum kriegen, also bei einigen scheint sich das stärker abzubauen und bei anderen gar nicht. Die bleiben also immer noch so männlich.
Ja, also tatsächlich ist es so, dass das Testosteron verändert, das Äußere auch und schon das Gesicht von Kleinkindern, von Babys, wird durch das Testosteron schon geformt. Es kriegt eine stärkere Stirnpartie, ein stärkeres Kinn. Deshalb empfinden wir Frauen, die ein stark ausgeprägtes Kinn haben, auch als eher männlich.
Stimmt, ja.
Das ist ganz, in der ganzen Welt so würde man das so sehen. Und Jungs kann man schon manchmal im Alter von 2 Jahren deutlich von Mädchen unterscheiden, vom Gesicht, von der Kinnpartie her und der Stirnpartie. Es formt das Verhalten, es formt auch die Psyche mit, ja. Und wenn das Ganze aus dem Lot kommt, verändert sich aber auch das Gesicht, es verändert die Fettverteilung, Fetteinlagerung an der Brust bei Männern, also Männerbrüste.
Ich sozusagen, Männertitten.
Genau, wobei es auch noch Gynäkomastie gibt bei Männern, also eine verstärkte Brustdrüsenbildung, das ist noch was anderes, das haben auch Jungs oder auch, und das sind halt die Bereiche, wo man dann auch ein erhöhtes Brustkrebsrisiko hat. Das muss man wissen als Mann, dass man da nicht ewig wartet und zur Untersuchung geht. So, und diese tendenzielle Verweiblichung findet bei Männern statt und eine tendenzielle Vermännlichung findet bei Frauen statt durch diese veränderte Hormonstatus, Gesichtsbehaarung, Behaarungstyp kann sich
plötzlich
ändern.
Plötzlich kriegt man einen Schnurrbart.
So, genau.
Kann
genau.
man gar nicht gebrauchen.
Und das ist die Balance, der Hormone und du hast recht, es gibt so Ehepaare, die gleichen sich dann wirklich an. Nicht nur, dass sie die gleichen Allwetterjagen kaufen, einer in Blau, einer in Rot, manche sogar gleichfarbig. Das ist eine andere Sache, aber tatsächlich sind wir sehr stark bei der Gesundheit von einer ausreichenden Versorgung mit Geschlechtshormonen abhängig. Und bei Männern kann es dann sogar auch neben dem Libido-Verlust, das ist bei Frauen aber auch so, auch noch Depressivität, Schwäche, Antriebsmangel mit verursachen. Und manchmal muss man auch bei Männern, wo du das sparst, Hormonersatztherapie, muss man bei Männern auch Testosteron substituieren, wenn das so im Keller ist. Und das sollte man dann auch machen. Allerdings Vorsicht, nicht rumpanschen, sich irgendwo Testosteron besorgen und denken, kriege ich mehr Muskeln von? Stimmt, ja. Mhm. Ist für die Knochen gut? Ja. Aber das kann auch das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöhen, wenn man das nicht professionell begleitet.
Frauen gehen zur Gynäkologin oder zum Gynäkologen. Wo gehen Männer hin?
Eigentlich zum Urologen, das sollten sie. Mhm. Ja.
Sollten sie sowieso.
Sollten sie sowieso, ja. Weil also in der Jugend ist es für Männer wichtig zu wissen, wie erkenne ich Hodenkrebs. Das hat seinen ersten Gipfel bei jungen Männern. Mhm. Und später geht es dann darum, auch gibt es später noch halt Prostatakarzinom, das ist wichtig, dass man das frühzeitig erkennt. Oder sind Männer so ein bisschen Vorsorgemuffel?
Ja, leider, glaube ich auch. Mhm. Und das ist aber einfach empfehlenswert, dann ab welchem Alter würdest du sagen, jetzt auf jeden Fall mal beim Urologen vorbeischauen?
Ja, ab 45 würde ich das schon mal auf die Agenda nehmen, spätestens ab 50. Und Also je früher, desto besser, eigentlich ab 40, dass man einmal beim Urologen Kontakt aufgenommen hat, dass man sich daran gewöhnt hat.
Ja, irgendwie komisch. Frauen machen das ja, sobald sie, also als Mädchen gehen sie zum ersten Mal zur Gynäkologin oder zum Gynäkologen. Wir sind ja nicht so charmig, wir kennen das. Ja. Das ist ja auch nicht immer super angenehm, also... Aber man gewöhnt sich dran, weil es einfach notwendig ist. Und wenn man dann schwanger ist, dann muss man erst recht diverse Male hin. Und so eine Geburt ist auch eine sehr existenzielle Erfahrung.
Ja.
Aber Männer sagen, oh, an ihren Heiligen wollen sie dann irgendwie keinen Arzt ranlassen. Das ist natürlich völlig irrational. Also,
völlig irrational, ja. Männer haben ein anderes Verhältnis zur Geschlechtlichkeit. Frauen tauschen sich auch mehr über gesundheitliche Dinge aus. Stimmt. Männer tauschen sich über gesundheitliche Missstände nur und Ängste im Freundeskreis auch. Nicht mal so in der Umkleidekabine von Fitnessclubs. Bei Frauen laufen die Gespräche anders als bei Männern. Ja? Und da sind Frauen einfach offener, zugänglicher, auch zu ihrer Weiblichkeit und ihrem Körper. Bei Männern gibt es da eine gewisse Scham, unterschiedlich ausgeprägt. Und jetzt war ja neulich diese große Diskussion um die Musterung von jungen Männern, der sogenannte Griff an den Hoden, das ist auch so ein Ausdruck, finde ich, von einer etwas schrägen Blickweise darauf, weil gerade das sind die jungen Männer, die haben ein hohes Hodenkrebsrisiko. Und natürlich sollten junge Männer wissen, wie man den Hoden richtig untersucht und sollten bei Beschwerden sofort reagieren können. Deshalb muss ich ganz ehrlich sagen, also eine Hodenuntersuchung bei jungen Männern, meine Güte, ja, es kann Leben retten. Und also das mag man jetzt, also ich habe mich über diese Diskussion sehr gewundert, ja.
Ja, man wundert sich über manche Diskussionen, ja, das ist halt so.
Einschränkung von persönlichen Rechten, ach, meine Güte, ja.
Gut, herzlichen Dank, bis dahin.
Die aktuelle Studie und was der Ernährungsdoc davon hält.
Jetzt hast du uns aber bestimmt eine schöne Studie mitgebracht.
Ja, ich habe eine Studie mitgebracht und zwar ist es eine Studie an 240 Menschen am Karolinska-Institut in Schweden. Das ist veröffentlicht in der JAMA. Dort haben die Kollegen geschaut, ob Ernährung das Alzheimer-Risiko beeinflussen kann. Man hat dann bestimmte Parameter gemessen, die für die Entwicklung oder die Entstehung einer Alzheimer-Erkrankung typisch sind. Und konnte nachweisen, dass diese Werte gesunken sind. Und zwar, große Frage, bei welcher Ernährung? Bei einer antientzündlichen Ernährung. Und das finde ich ein ganz toller Aspekt. Wir wissen ja, antientzündliche Ernährung kann das Altern verlangsamen, weil mehr Entzündung macht schnelleres Altern, ist gut bei entzündlichen Erkrankungen. Aber das ist jetzt in diesem Aspekt, zu erwarten war es, aber in diesem Aspekt nochmal neu, dass wir mit einer antientzündlichen Ernährung auch ein geringeres Risiko für die Entwicklung einer Alzheimer-Erkrankung haben. Das macht nochmal mehr Mut, zu sagen, ich power jetzt hier in Richtung antientzündliche Ernährung und wer es noch nicht macht, vielleicht ist das jetzt ein Punkt, einmal zu sagen, das kriege ich auch noch davon. Ja. Ernährung, gute Ernährung, auch gerade antientzündliche Ernährung, wirkt, wir nennen das pluripotent in der Medizin, in verschiedene Richtungen und hat eben nicht nur einen Aspekt, sondern betrifft den ganzen Körper.
Auch dazu hatten wir bereits eine Folge, also gerne nachhören an dieser Stelle.
Genau, genau.
Ja, herzlichen Dank. Dann kommen jetzt wieder eure Fragen dran.
Sprechstunde beim Ernährungsdoc.
Oliver schreibt, ich lebe seit vielen Jahren mit einer Reizdarmdiagnose und werde seit 3 Jahren von einer Ernährungsberaterin begleitet. Dass ich auf Ei, Gluten und einige Hülsenfrüchte mit Durchfall reagiere, wusste ich aus eigener Erfahrung schon länger. Mit Hilfe von Stuhlproben und Blutanalysen haben wir das dann auch konkret bestätigt. Um den Darm zu resetten, habe ich 2 Jahre lang streng auf diese Lebensmittel verzichtet und eine Probiotikatherapie gemacht. Wir hofften, dass ich die problematischen Zutaten danach ganz langsam wieder einführen kann. Leider zeigte eine kürzlich durchgeführte neue IgG-Analyse, dass die Ergebnisse noch schlimmer geworden sind. Nun reagiere ich laut Test auf alle Hülsenfrüchte und sogar auf Buchweizen, den ich als Brotersatz genutzt habe. Die Enttäuschung ist natürlich groß. Dazu zwei Fragen. Gibt es überhaupt die Möglichkeit, solche Unverträglichkeiten nach einer langen Karenzzeit erfolgreich zu resetten? Oder muss man sich mit diesem Zustand dauerhaft abfinden? Und zweite Frage, ich habe inzwischen Angst vor einer einseitigen Mangelernährung, da Eier, glutenhaltige Lebensmittel wie Seitan und nun auch sämtliche Hülsenfrüchte wie Soja wegfallen. Wie kann ich meinen Eiweißhaushalt noch gesund und vielseitig decken?
Diese Angst ist tatsächlich berechtigt. Je mehr ich weglasse, desto größer die Wahrscheinlichkeit einer Mangelernährung. Das ist schon, wenn man sich glutenfrei ernährt oder glutenarm ernährt, laufen die allermeisten Menschen schon in einen Ballaststoffmangel und auch in einen Spurenelementemangel. Das ist hier sogar sehr, sehr wahrscheinlich. Aber fangen wir nochmal von Anfang an. Oliver hat die IgG-Testung gemacht. Also daran guckt man dann, hat der Körper irgendwie Antikörper gegen bestimmte Nahrungsmittel? Und die Deutsche Allergologische Fachgesellschaft rät von solchen Tests ab, weil diese Tests sagen nur, dass das Immunsystem einmal Kontakt hatte mit Ei beispielsweise. Wenn wir diese IgE-Antikörper nachweisen können, kann man sagen, ja, dieser Mensch hat schon mal Eier gegessen, das Immunsystem kennt das und hat auch ist im IgG-Muster auch zu sehen. Mhm. Mehr nicht. Ja? Mhm. Wir können nicht sagen, wenn wir diese IgG-Testung anschauen, dass ein positiver Test darauf beruht, dass man es nicht verträgt. Das ist falsch. Das ist ein falscher Rückschluss. Die sind irre teuer, diese Tests. Und die macht man nicht. Wichtig ist, dass man schaut, wenn der Verdacht besteht auf eine Ei-Unverträglichkeit, dann muss ich eine Symptomatik haben. Ja, die Symptomatik ist das Entscheidendere, da brauche ich diese Testung gar nicht zu machen. Wenn ich auf Hülsenfrüchte nicht gut reagiere oder auf Eier oder auf Gluten, dann merke ich das.
Aber er merkt es ja auch.
Er hat diese Unverträglichkeit. Mhm. Und was man dann macht, ist eine ärztlich begleitete, eine ernährungsmedizinisch begleitete Auslasserernährung. Das heißt, man isst erstmal das, was man verträgt und dann wird speziell das Nahrungsmittel einmal gegessen und geguckt, kriege ich Reaktionen. Damit kann man es beweisen, ja, und dann muss man dieses Produkt weglassen. Aber jetzt ist es wichtig, manche Produkte gehen im rohen Zustand nicht, aber im gekochten, die kommen manchmal, die Zubereitungsart ist dabei wichtig. Und jetzt kommt es darauf an, wenn man verschiedene Unverträglichkeiten hat, um eine Unterernährung oder Mangelernährung zu verhindern, dass man sich tatsächlich in Beratung begibt. Hier würde ich empfehlen, einen Termin in einer Schwerpunktpraxis Ernährungsmedizin zu machen, um einmal diese Unverträglichkeit ganz sicher zu beweisen. Zweitens, um zu schauen, wenn ich das jetzt weglasse, wie kann ich eine Mangelernährung verhindern? Das ist für Oliver total wichtig, weil er sonst automatisch, weil es sind ja hier Ei, Gluten, Hülsenfrüchte. Hülsenfrüchte sind enorm gesund für uns, aber man kann das ausgleichen. Man muss aber wissen, wie. Ja? Deshalb tatsächlich für die Eiweißversorgung bietet sich an Fleisch, Geflügel, Fisch, Meeresfrüchte, Nüsse, Samen. Damit kann man auch viel machen. Quinoa, Amaranth beispielsweise würde sich für Oliver auch anbieten. Und Milchprodukte. Also Whey, Pulver. Also Milcheiweißpulver, da sind wir schon wieder im Bereich von hochverarbeiteten Lebensmitteln. Würde eher ein bisschen vorsichtiger sein, aber Milchprodukte gehen. Aber lieber in eine Beratung gehen, hier kommt es auf ein lebenslanges Konzept an. Wer was weglässt, läuft Gefahr. Wer viel weglässt, läuft größer Gefahr.
Vielen Dank. Dann hat uns Dorota geschrieben und zwar geht es um ihren 21-jährigen Sohn. Sie schreibt, er betreibt regelmäßig moderates Krafttraining, ernährt sich insgesamt gesund, trinkt viel Wasser, vermeidet Zucker und trinkt kaum Alkohol. Da er Kraftsport macht, isst er regelmäßig Hähnchen und verwendet gelegentlich Whey-Protein sowie Kreatin. Wir hatten das gerade, dieses Protein. Mhm. Seit etwa 1,5 Jahren sind seine Harnsäurewerte erhöht. Der höchste gemessene Wert lag bei 8,1 Milligramm pro Deziliter, zuletzt bei 7,8 Milligramm. Er hatte bisher weder Gichtanfälle noch Nierensteine und auch in unserer Familie gibt es keine bekannte Vorbelastung. Auf der Website der Ernährungsdocs habe ich mir die Ernährungsempfehlungen und Rezepte bei erhöhter Harnsäure bzw. Gicht angesehen. Dabei ist mir aufgefallen, dass dort unter anderem Rezepte mit Hähnchen, Hering und Krabben empfohlen werden, obwohl diese Lebensmittel Purine enthalten.
Mhm. So. Richtig, die enthalten Purine, aber also Heringkrabben sind etwas proteinreicher, aber nicht sehr stark proteinreich. Empfehlenswert ist dann eher Hähnchenfleisch, mageres Fleisch. Das hat auch einen moderaten Puringehalt.
Okay, also kann er das so weitermachen?
Ja, genau. Entscheidend ist halt nicht der komplette Verzicht, auf keinen Fall, sondern kommt auf Menge und Häufigkeit an. Das muss ausbalanciert sein. Aber eins muss man nochmal sagen, Harnsäurewert, selbst wenn man keine Gelenkbeschwerden hat, ist das nicht gut. 8,1, ein so stark erhöhter Harnsäurewert kann, das ist jetzt ein junger Mensch, aber kann langfristig den Körper schädigen. Deshalb würde ich es so nicht lassen. Offenbar hat er eine Neigung dazu und er wird möglicherweise später, wenn er älter wird, eine Gichterkrankung entwickeln. Das zeigt ja dieses Fenster. Er belastet sich halt sehr stark mit sehr viel purinreichen Produkten und das sollte bei einem gesunden jungen Mann nicht dazu führen, dass die Harnsäurewerte ansteigen. Also er hat da eine Neigung zu. Und unter dieser sehr stark eiweiß- und purinreichen Ernährung entwickelt er eine, ja, man muss sagen, eine Hyperurikämie. Das ist noch keine Gicht, aber hier können langfristig negative Auswirkungen auf den Körper nicht ausgeschlossen werden. Ich würde schon darauf drängen, dass durch die Ernährung diese Harnsäurewerte nicht so weit gesteigert werden.
Was ist ein normaler Wert?
Ja, je nach Labor liegt es so um 7. Ja?
Okay.
Und das ist schon, also wenn man jetzt so 6,9 hat, 7, 7,1, dann würde man sagen, es gibt auch hochnormale Harnsäurewerte. Evolutionsmedizinisch, evolutionsbiologisch sagt man, dass etwas erhöhte Harnsäurewerte im oberen Bereich, aber nicht im krankhaften Bereich, im hohen Bereich, tatsächlich sogar eher eine gewisse positive, protektive Wirkung haben. Da fragt man sich ja, warum gibt es denn Leute, die so hohe Werte haben? Das hat eine protektive Wirkung, die möglicherweise auf eine geringere Alterungsgeschwindigkeit hindeuten. Aber wenn man das jetzt übertreibt mit so einer Ernährung, dann ist der Bogen überspannt.
Das Rezept, verordnet von Dr. Riedel.
Jetzt kein Podcast ohne Rezept. Wir haben was, was gut zum Thema passt heute, habe ich schon gesehen vorhin.
Ja,
und mal reingeguckt.
Es enthält auch eines meiner Lieblingshülsenfrüchte und sie sind so universell. Ich bin mega Fan davon. Wir haben hier aus dem brandneuen Buch Game Changer Ballaststoffe. Im Titel steckt drin, was es ist tatsächlich. Mhm. Ist die ausreichende Ballaststoffzufuhr eine unserer Top-Säulen der Gesundheit, vielleicht sogar die Top-Säule. Hier habe ich ein Kichererbsen-Steak mit Kräuter-Joghurt-Dip. Ich finde gerade diese Kombi von warm und kalt mega lecker. Wir haben hier pflanzliche Eiweiße, Hülsenfrüchte. Ich bin großer Fan von Kichererbsen. Ich muss sagen, früher, als ich jung war, fand ich die eher so ein bisschen langweilig. Aber wir haben, finde ich, jetzt so viele tolle Zubereitungs. Ob du die nun noch mal röstest und auch auf den Salat tust, die Kichererbsen. Oder hier so ein Patty machst, ja. Ist ganz toll. Dieses hier ist auch eine super Alternative für eine gute Eiweißversorgung. Wir haben bei dieser Mahlzeit hier haben wir 20 Gramm Eiweiß schon mit drin. Natürlich auch durch den Joghurt ein bisschen, aber auch durch die Kichererbsen. Kichererbsen sind super Ballaststofflieferant. Und wir sollten 1, 2, 3 Mal die Woche auch Hülsenfrüchte essen. Das ist also eine super Methode.
Oh, sieht super lecker aus. Ich habe auch gerade ein Faible für Kichererbsen. Ich habe gerade einen Salat gemacht, habe ich nur nachgemacht, weil in Andalusien gab es den im Restaurant als Vorspeise. Und zwar Kichererbsen, Thunfisch, Gemüsezwiebeln und dann noch so eingelegte rote Paprika.
Ach, schön.
Und dann mit Essigöl angemacht.
Ja,
super köstlich, habe ich jetzt zu Hause nachgemacht, habe meine Gäste damit beglückt. Ja. Und wenn was übrig bleibt, isst man es am nächsten Tag. Es schmeckt richtig gut.
Ja.
Ich bin auch dazu übergegangen, die gekochten Kichererbsen zu kaufen, weil die irgendwie so schön weich sind.
Im Glas, ne?
Ja, ich habe sie früher selber eingeweicht, dann gekocht. Irgendwie stinkt das aber, wenn man das kocht. Also ich kann die jetzt im Glas kaufen.
Ja, finde ich auch. Wir haben auch immer, weil das ist etwas, was jeder in der Küche haben sollte.
Ja,
und
es ist gleich dann da.
Das ist schnell.
Wenn du es selber kochen musst, dann machst du es doch nicht.
Ist nochmal ein Schritt mehr.
Genau.
Und das Tolle an diesem Patty ist eben nicht nur der hohe Eiweiß, sondern auch der hohe Ballaststoffgehalt. Und, was man hier nicht so auf den ersten Blick sieht, ist mit drin, neben den Kichererbsen, Möhre, Zucchini, Zwiebeln und Haferflocken nochmal. Also das ist quasi ist ein richtiges Wunderwerk. Wir haben auch nochmal geschrotete Leinsamen mit drin.
Mhm.
Also als Paprikapulver, Kreuzkümmel, also auch antientzündlich. Also es ist Wahnsinn. Du merkst schon, gehackte Kräuter natürlich sieht man hier auch auf dem Joghurt.
Ich würde es am liebsten rauspflücken und losessen.
Ja,
das sieht so appetitlich aus.
Eigentlich,
ich habe irgendwie Hunger.
Eigentlich sollten wir hier bei Funke mal sagen, dass wir immer einmal das Gericht gekocht hier auf dem Tisch haben müssen. Frisch.
Ja. Das mache ich immer erst im Nachhinein, wenn ich es zu Hause ausprobiere. Und das sieht, ich habe es schon abfotografiert. Ich werde einkaufen gehen. Und weil ich habe keine Zucchini zu Hause und die fehlen. Die brauche ich.
Ja, die wäre schon gut, ne, finde ich.
Ja, weil die macht es wahrscheinlich saftig
so,
dann.
So, genau, genau.
Gut. Ja. Herzlichen Dank. Also, wir schwitzen weiter, Wechseljahre hin oder her, hilft ja nichts. Und draußen, also gerade hier in Hamburg, haben wir gerade wieder nicht ganz so sommerliche Temperaturen heute. Ich weiß nicht, wie es im restlichen Bundesgebiet ist, aber auf jeden Fall freue ich mich, dass ihr wieder zugehört und zugeschaut habt. Und freue mich auf die nächste Folge, wenn ihr wieder dabei seid. Danke.
Ja, und wenn ihr noch mehr wissen wollt zwischendurch, dann abonniert den kostenlosen Newsletter bei myfooddoctor.de oder den Newsletter zu dieser Sendung bei Funke Medien. Und vielleicht sehen wir uns ja auch im nächsten Februar 27 in Hamburg bei meinem Live-Event in Wien oder in Hamburg. Ja, und sonst bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.